Lanzane, Südafrika, Freitag, der 30. August 2019. Der dichte Berufsverkehr quält sich durch die Straßen. Motoren brummen, gehetzte Stimmen aus den Radios vermischen sich mit hupenden Autos und pöbelnden Pendlern. Ein ganz normaler Tag im Berufsverkehr. Und der letzte im Leben der aufstrebenden Boxerin Leandri Jechels. Sie sitzt in einem der Autos, angeschnallt auf dem Beifahrersitz. Am Steuer ihre Mutter Rita. Leandri, Kampfname Baby Lee, will ins Gym zum Training, als plötzlich hinter ihnen ein weißer Mercedes beschleunigt, extrem dicht auffährt und zum Überholen ansetzt. Als er auf gleicher Höhe ankommt, erkennt Baby Lee den Fahrer und der Schreck fährt ihr in die Glieder. Ihr Herz schlägt bis zum Hals und sie stammelt: Mama, das ist Bulelani. Bulelani Manyaka, ihr Ex-Freund, der ihr monatelang das Leben zur Hölle gemacht hatte. Sie terrorisierte, der Mann, der ihr gedroht hatte, sie zu töten, wenn sie ihn verlassen sollte. Plötzlich ein Schuss, die Seitenscheibe splittert. Rita Jechels spürt einen stechenden Schmerz im Gesicht. Blut läuft an ihr herunter. Neben ihr schreit die Tochter: Mama, fahr weiter, um Gottes Willen, fahr weiter! Weitere Schüsse fallen. Rita weiß, wenn ich uns retten will, dann muss ich weiterfahren. Doch ihr schwinden die Kräfte und die Sinne. Das Auto kommt am Straßenrand zum Stehen und aus dem weißen Mercedes steigt Bulelani. Eiskalter Blick, langsam kommt er auf sie zu, die Waffe im Anschlag. Leandri weiß in diesem Moment, es gibt kein Entrinnen. Ich liebe dich, Mama, haucht sie, springt aus dem Wagen, will auf den Mann zugehen, doch der hebt nur die Waffe, drückt ab. Einmal, zweimal, dreimal und Baby Lee sackt zusammen. Ein brutaler Mord am helllichten Tag vor den Augen dutzender Zeugen. Und trotzdem konnte niemand Baby Lee Jechels retten.
Bulelani war darauf trainiert, Menschen zu töten. Und er sagte, er fühle absolut nichts dabei.
Doch warum tötete er die Frau, die er eigentlich vorgab zu lieben? Und warum konnte sie, die im Ring unbesiegbar schien, sich gegen diesen Mann nicht wehren?
So what has been happening in this country is that people are lawless.
Die Menschen hier sind gesetzlos. Sie respektieren das Gesetz nicht, weil sie keine Konsequenzen spüren. Sie können mit allem davonkommen, indem sie zum Beispiel den Staatsanwalt bestechen.
And it has happened and it continues to happen.
Das ist die Geschichte einer jungen Frau, die nicht nur Opfer einer toxischen Beziehung wurde, sondern Opfer eines Systems, das ihre Schreie nach Hilfe ignorierte und ihren Mörder schützte.
Man nimmt sich, was man will.
Wilde Gerüchte entstanden.
Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hey, bevor wir gleich in unseren neuesten Fall einsteigen, noch eine kleine Bitte. Wenn euch Tatort Sport gefällt, dann bewertet und rezensiert unseren Podcast doch bitte bei Spotify oder Apple Podcast. Und wenn ihr sowieso schon auf Spotify seid, dann kommentiert doch bitte auch unsere Folgen. Das wäre echt klasse, würde uns sehr helfen. Ich sage schon mal besten Dank und nun viel Spaß bei unserem neuesten Fall. Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Sport im Mordfall Leandri Jechels, die mit nur 25 Jahren in Südafrika am helllichten Tag, ja man muss schon fast sagen, öffentlich hingerichtet wurde. Mit einer derartigen Grausamkeit und auf eine derart menschenverachtende Art, dass es einem wirklich Angst und Bange werden kann. Aber eben nicht nur vor dem Mörder und der Tat, sondern auch vor dem System, das diesen brutalen Mord ja nicht nur ermöglichte, sondern es nicht einmal schaffte, ihn am Ende zu verhindern. Wie ihr gleich hören werdet, hatte Leandri nämlich alles getan, was man Frauen in einer Gewaltbeziehung eigentlich rät. Sie verließ den Peiniger, suchte Schutz bei der Polizei, erwirkte eine Schutzanordnung, aber all das nützte nichts, weil nämlich das System versagte und das in Südafrika nicht zum ersten und wohl leider auch bis heute nicht zum letzten Mal. In Südafrika sterben nämlich jedes Jahr hunderte Frauen durch die Hand von Männern, die sich sicher fühlen können, ungestraft davonzukommen. Leandri Jechels war eine von ihnen, aber wie ihr gleich hören werdet, sie hätte es nicht sein müssen. Leandri Baby Lee Jechels war eine aufstrebende südafrikanische Boxerin. 1994 kam sie zur Welt als Frühgeburt, 2 Monate vor dem eigentlich errechneten Geburtstermin. Sie wog gerade mal 3 Pfund und verbrachte ihre ersten 2 Lebensmonate auf der Intensivstation. angeschlossen an lebenserhaltende Maßnahmen. Und ihr wurden relativ geringe Überlebenschancen eingeräumt. Aber Baby Lee war schon als Baby eine Kämpferin vom ersten Tag an und feierte dann auch ihren ersten großen Sieg. Sie überlebte ein Ereignis, das ihr weiteres Leben natürlich prägen sollte. Und dieser Sieg verankerte in ihr auch die Entschlossenheit, niemals aufzugeben, egal wie aussichtslos die Lage auch erschien. Und das wurde zum Leitmotiv vor allem ihres sportlichen Lebens. Ihr späterer Coach, Loyeso Mtia, beschreibt sie bei SABC so.
Sie war eine tolle Motivatorin, eine Inspiration für andere Boxer. Du hättest sehen sollen, wie sie trainiert. In meiner Trainerlaufbahn habe ich nie so jemanden gesehen. Sie machte einfach immer weiter. Ein echtes Energiebündel.
Schon als Kind zeigte Baby Lee, so wurde sie genannt, außergewöhnliche sportliche Fähigkeiten. Sie war eine hochtalentierte Schwimmerin, brillierte aber auch zum Beispiel im Hockey oder im Karate. Und so ganz nebenbei war sie auch noch eine hervorragende Schülerin. Sie gehörte sowohl in der Grund- als auch in der weiterführenden Schule stets zu den Besten ihrer Klasse und ihrer gesamten Jahrgangsstufe. Und das, obwohl sie einen Großteil ihrer Freizeit dem Sport widmete. Ab der weiterführenden Schule vor allem dem Karatesport. Schnell erkämpfte sie sich dort den schwarzen Gürtel, war von 2009 bis 2012 in Folge ungeschlagene südafrikanische Meisterin ihrer Altersklasse und bekam dann auch die Chance, Südafrika bei internationalen Jugendmeisterschaften zu vertreten. 2012 schloss sie die Highschool dann als Jahrgangsbeste ab, studierte und schloss ebenfalls als Beste ihres Jahrgangs mit dem Bachelor of Education ab. Doch die Lehrerinnenlaufbahn wollte sie nicht sofort einschlagen. Parallel dazu hatte sie nämlich sich im Boxen ausprobiert. Und sie konnte dort dank ihrer schnellen Hände und ihrer ausgefeilten Technik schnell erste Erfolge feiern und schon nach 2 Jahren eine wirklich beeindruckende Amateurbilanz, erzählt hier bei SABC News Feseka Nkomonye Bayeni, die Sportministerin der Provinz, aus der Baby Lee stammte.
Sie hatte 9 Kämpfe und gewann alle. Davon 7 durch technischen Knockout. Sie hatte sich dem Sport verschrieben, war diszipliniert und trainierte unermüdlich.
Natürlich gewann sie auch im Boxen die südafrikanische Juniorenmeisterschaft, später sogar die afrikanische Juniorenmeisterschaft im Bantamgewicht. Das Potenzial des Mädchens war immens und weckte selbstverständlich auch internationales Interesse. Boxlegende Floyd Mayweather, der lud sie 2017 sogar ein, in seinem Gym in Las Vegas zu trainieren, also im Herzen des Profiboxens, wenn man so will. Und das Sparring dort und das Training mit einigen der besten Boxerinnen der Welt ließ ihre Begeisterung für den Sport noch viel weiter wachsen. Sie wollte jetzt Profi werden und mit dem Traum vom WM-Gürtel im Gepäck kam sie dann nach Südafrika zurück. Internationale Fights, Aufbaukämpfe waren auch bereits anberaumt. Ja, und die Hoffnung, Erwartung und Träume von Leandre, aber insgesamt der ganzen Sports-Community in Südafrika, waren groß, erzählt die Sportministerin.
Eine große Zukunft lag vor ihr. Alle wussten, sie würde Südafrika stolz machen.
Aber so weit sollte es leider nie kommen. Diese Träume sollten nie in Erfüllung gehen, denn zurück in Südafrika kam ihr eine schicksalhafte Begegnung dazwischen, die das Jahr 2019, das eigentlich den großen sportlichen Durchbruch bringen sollte, überschattete und ihren großen Traum platzen ließ. Und all das bedrohte, wofür sie in den Jahren zuvor so hart gearbeitet hatte. Baby Lee hatte 2018 nämlich in ihrem Gym den 36-jährigen Bulelani Manyaka kennengelernt. Bulelani war Polizist, 12 Jahre älter als sie, aber sie hatten eine gemeinsame Verbindung durch ihren Sport. Beide hatten diese Leidenschaft für den Kampfsport und beide waren extrem diszipliniert und auch ehrgeizig, wollten auf ihrem Level weiterkommen. Und das schweißte sie zusammen und zunächst sah es auch nach dem perfekten Match aus. Obwohl Baby Lees Eltern, Rita und Ansel, daran zunächst Zweifel hatten. Natürlich wegen des großen Altersunterschieds, immerhin 12 Jahre. Ein 36-Jähriger als erster richtiger Freund für ihre Tochter, das war ihnen nicht so direkt nach der Mütze, aber das war ja auch noch nicht alles. Die ganze Art von Manyaka war ihnen nicht geheuer. Dabei war er am Anfang noch sehr charmant, wirkte im Umgang mit Leandre liebevoll, aufmerksam, einfühlsam, er motivierte sie, applaudierte bei jedem Sieg, jedem Trainingserfolg, hörte ihr im Gespräch auch stets aufmerksam zu. Aber dann waren da auch diese komischen Bemerkungen, die er immer wieder fast beiläufig fallen ließ, wenn er über seine Arbeit als Polizist erzählte. Und von diesen Bemerkungen berichtet hier die südafrikanische Podcasterin Tshego Paledi.
Bulelani was speaking about his job and he told them that he had been trained to kill people and he feels absolutely nothing when he does it.
Bulelani sprach über seinen Job, erzählte ihnen, dass er darauf trainiert war, Menschen zu töten und dass er dabei nichts empfinde. Schon nach dem ersten Treffen wusste Ansel, dass er ihn nicht mochte. Da war etwas an ihm, das nicht passte. Vor allem Bulelani konnte ihrem Vater nie in die Augen gucken. Das fand er komisch. Er vermied jeden Augenkontakt.
Also muss ich auch sagen, das ist extrem stranges Verhalten. Jemand, der einem nicht in die Augen gucken kann, sowieso schon mal, und der sich dann noch vor allem damit brüstet, im Dienst regelmäßig Menschen zu töten. Und dann auch noch betont, dass er dabei nichts empfinde, wenn er ein Leben beendete. Da wäre ich auch ziemlich vorsichtig und hätte definitiv extreme Vorbehalte. Noch dazu, wenn das tatsächlich alles schon beim ersten Treffen erzählt wird. Das lässt alles ziemlich tief blicken. Aber die Eltern, die ignorierten ihr ungutes Gefühl bezüglich Bulelani, denn Baby Lee wirkte glücklich. Sie war offensichtlich in diesen Mann wirklich verliebt und sie kannten ihre Tochter schließlich auch, wussten, dass sie normalerweise über ziemlich gute Menschenkenntnis und vor allem ein fast untrügliches Urteilsvermögen verfügte. Und dem vertrauten sie, zumal Manyaka ihrer Tochter ja auch als emotionaler Anker zunächst zur Seite stand, wenn ihre Depressionen, mit denen sie kämpfte, mal wieder die Oberhand zu bekommen drohten. Doch mit der Zeit änderte sich das Bild, schleichend. Plötzlich kamen diese kleinen Bemerkungen, diese Eifersucht. Warum redest du mit dem? Ich will nicht, dass du alleine unterwegs bist. Anfangs klang das auch sehr fürsorglich, doch mit der Zeit wurden diese Fragen zu Forderungen und dann zu Drohungen. Bulelani wurde immer besitzergreifender und irgendwann schlug er sie das erste Mal. Ihm sei im Affekt die Hand ausgerutscht und seine Eifersucht würde doch nur daran liegen, dass er sie so sehr liebe, hat er dann versucht zu relativieren. Und Leandri glaubte ihm, verzieh ihm, aber es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er handgreiflich wurde. Und irgendwann wurde er nicht nur handgreiflich, sondern er begann auch zu bestimmen, mit wem sie überhaupt noch sprechen durfte und wohin sie ging, erzählt Tshego Paledi hier.
Leandri would later tell her mother Rita that the reason why she moved out of her parents'
house. Erzählte ihrer Mutter später, dass sie bei den Eltern ausgezogen war, weil er ihr mit vorgehaltener Waffe gedroht und gesagt hatte, dass er die Familie töten würde, wenn sie nicht zu ihm zöge.
Die Beziehung der beiden durchlief die typische Eskalationsspirale einer toxischen und missbräuchlichen Beziehung. Der anfangs ideale Partner veränderte sich, nachdem er eine emotionale Abhängigkeit geschaffen hatte. Er isolierte Leandri immer mehr von ihrem Freundeskreis, von der Familie, redete ihr ein, dass er nur ihr Bestes wolle, sie vor Ausnutzung schützen wollte und er ermutigte sie dann, immer weniger ihre sportlichen Ziele zu erreichen. Er wertete ihre Leistung stattdessen immer mehr ab und das ist der klassische Versuch, ihr Selbstwertgefühl zu untergraben und die Abhängigkeit von ihm zu stärken. Als Leandri aufzubegehren versuchte, verstärkte Manyaka seine Kontrolle durch psychische und auch körperliche Gewalt. Berichten zufolge trat er Baby Lee während Streitigkeiten zum Beispiel zu Boden. Mehrfach schlug er ihren Kopf in unkontrollierten Wutausbrüchen gegen die Wand und er sprach entsetzliche Drohungen aus. Er würde nicht nur Baby Lee, sondern ihre gesamte Familie töten, sollte sie es wagen, ihn jemals zu verlassen. Und so wie Leandri hier erging es und ergeht es vielen Gewaltopfern. Und man fragt sich dabei immer, warum hat sie jetzt zum Beispiel in ihrem Fall als großartige Boxerin, warum hat sie sich nicht gewehrt? Warum konnte diese starke, trainierte Sportlerin nicht einfach zurückschlagen? Doch Missbrauch beginnt eben nicht mit Schlägen. Er beginnt im Kopf, er zerstört das Selbstbewusstsein und nagt an der eigenen Wahrnehmung und steigert sich langsam dann bis hin zu körperlicher Gewalt, bis das Opfer völlig eingeschüchtert ist. Es ist, als würde jemand langsam Gift in Wasser tropfen. Erst schmeckst es nicht und dann ist es irgendwann zu spät. Selbst die stärkste Kämpferin wird dann wehrlos, wenn ihr eingeredet wird, dass sie sowieso keine Chance hat. Das alles hat, wie gesagt, nichts mit körperlicher Stärke zu tun. Hier geht es um Macht und Kontrolle, darum, das Opfer systematisch zu zermürben durch Beleidigung, Einschüchterung und Bedrohung und es in permanente Angst zu versetzen, wie hier eben auch im Fall von Leandri. Ihr Partner hatte ihr angedroht, sie zu töten und auch ihre ganze Familie. Baby Lee war aber trotz der Einschüchterung stark und mutig genug, wir hatten es anfangs gesagt, eine Kämpferin, als die Situation immer gewalttätiger und unberechenbarer wurde, sich ihren Eltern anzuvertrauen und ihnen von dem Missbrauch zu erzählen, den sie erlitten hatte. Und natürlich unterstützten die ihre Tochter sofort dabei, diese Beziehung zu Bulelani zu beenden. Sie begleiteten sie sogar zur Polizei, um rechtliche Schritte einzuleiten, eine Schutzanordnung gegen Mamnyaka zu erwirken, in der Hoffnung, dass sein unaufhörliches Stalking und seine Morddrohung damit gestoppt werden könnten. Jehels war mit diesen Gewalterfahrungen körperlicher und psychischer Art leider kein Einzelfall in Südafrika und ist es bis heute nicht. Südafrika gehört weltweit nämlich zu den Ländern mit den höchsten Raten an Gewalt, vor allem an geschlechtsspezifischer Gewalt. Allein im Jahr 2022 wurden in Südafrika 3200 Frauen ermordet, offiziell zumindest, die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich noch höher. 3200 Frauenmorde im Jahr, das entspricht fast 9 Femiziden pro Tag, muss man sich auch mal vorstellen. Umgerechnet wird in Südafrika alle 3 Stunden eine Frau ermordet. Und darüber hinaus gibt Umfragen zufolge jede dritte Frau an, in ihrem Leben häusliche Gewalt erlebt zu haben. Also nicht durch Männer im Allgemeinen, sondern eben im eigenen Haushalt, durch Ehepartner, Männer, Väter. Im Jahr 2023 wurden 41.000 Vergewaltigungen dokumentiert. Auch hier gehen die Behörden von einer darüber hinaus großen Dunkelziffer aus. Geschlechtsspezifische Gewalt, ein riesiges Problem der südafrikanischen Gesellschaft. Eine scheußliche Hinterlassenschaft der Apartheid-Ära, in der viele Männer Gewalt als Mittel der Konfliktlösung betrachteten. Und Resultat der immer noch tief verwurzelten patriarchalen Strukturen im Land, der historisch bedingten Machtverhältnisse. Die Männer immer noch über Frauen stellen und in vielen Bereichen der Gesellschaft einfach immer noch präsent sind, erklärt hier auch die Aktivistin Brenda Madumise Pashibo bei SABC.
They've been privileged for many years through customs, culture and practices, yeah. Right? The entire patriarchal system has privileged them, right? There they believe that
sie wurden über viele Jahre hinweg durch Bräuche, Kultur und gesellschaftliche Strukturen bevorzugt. Das ganze patriarchale System hat ihnen Vorteile verschafft. Sie glauben, dass der weibliche Körper ihnen gehört, dass sie damit machen können, was sie wollen. Und wenn du sie fragst, wer hat dir beigebracht, dass du ihn dir einfach nehmen darfst? Dann zeigen sie auf ihre Väter und Onkel und Freunde. Sie sind mit dieser Denke aufgewachsen. Wie diese Männer über die Frauen in ihrem Leben sprechen, ist erschreckend. Die einzige Frau, die sie wirklich respektieren, ist ihre eigene Mutter. Und das war's. Alle anderen Frauen sehen sie aber nicht so.
That's it. The rest, they don't see it in that way.
Und an dieser Stelle sind eben auch die Frauen gefordert, sagt sie. Sie müssten in der Erziehung ihrer Söhne ansetzen, mitarbeiten, um hier ihre Söhne zum Nachdenken anzuregen und um die Verhältnisse so zu verändern. Sie sagt weiter,
wenn man den Söhnen beibringt, wenn du jemals deine Hand gegen eine Frau erhebst, dann erhebst du sie auch gegen deine Mutter, gegen mich. Dann verstehen sie das, weil man ihnen sagt, wenn du einer anderen Frau etwas antust, dann tust du es auch mir an, deiner Mutter.
Sicherlich richtig, was sie da sagt, aber in den in vielen Gesellschaftsschichten schon fast zementierten patriarchalen Strukturen eben auch nicht so leicht umsetzbar. Da ist enorm viel Aufklärungsarbeit nötig und es braucht Vorbilder in der Öffentlichkeit. Menschen, die durchdringen, auch bis in die Unterschicht. Denn zu alledem kommt ja auch noch diese enorme Kluft zwischen Arm und Reich im Land. Diese Kluft erhöht die Frustration und hebt dadurch natürlich auch das ohnehin schon vorhandene Gewaltpotenzial, das sich da dann so entlädt. Das ist eine toxische Mischung. Und Frauen sind die Leidtragenden, weil Gewalt in der Partnerschaft bagatellisiert und in weiten Teilen der Gesellschaft eben weiter als völlig normal angesehen wird. Dazu kommt dann aber auch noch ein institutionelles Versagen des Justizsystems. Es geht um mangelnde Umsetzung von Gesetzen. Natürlich gibt es entsprechende Gesetze in Südafrika. Natürlich steht Gewalt gegen Frauen in Südafrika unter Strafe. Aber die rechtlichen Vorschriften werden nicht effektiv genug umgesetzt, weil zu wenig Fokus darauf liegt. Und wozu das führt, erklärt die Aktivistin Brenda Madumise Pashibo hier bei SABC.
So what has been happening in this country is that people are lawless. They've got no respect for the rule of law.
Die Menschen hier verhalten sich gesetzlos. Sie haben keinen Respekt vor dem Rechtsstaat. Sie tun, was sie wollen und kommen damit durch, ohne Konsequenzen. Deshalb denken sie, ich kann mir meinen Weg freikaufen, dem Gericht ein bisschen Geld zustecken, den Staatsanwalt bestechen und schon verschwindet die Akte. Das ist passiert und passiert immer noch. Und es wird so weitergehen, bis wir Bürgerinnen und Bürger aufstehen und es unmöglich machen. Polizei und Justiz müssen endlich verstehen, welche Rolle sie in einem funktionierenden Rechtsstaat spielen, dass sie für Recht und Ordnung da sind.
Sie spricht's an. Auch Korruption und Missmanagement beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit von Polizei und Justiz in diesen Fragen erheblich. Und das alles zusammen führt oftmals eben dazu, dass die Täter straflos bleiben, wie auch im Fall von Leandri Jechels. Fallrückzieher im Champions-League-Finale, Hattrick gegen Inter Mailand, 5 Titel mit Real Madrid. Gareth Bale war ein Mann für die ganz großen Momente und trotzdem wurde er nie wirklich geliebt. Er ist nie wirklich angekommen in der Fußballwelt. Er spielte lieber Golf als das Spiel des Systems und wurde dafür verehrt, ja, aber auch verachtet. Gareth Bale, der Mann, der Maicon beerdigte. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt, in den 100 Fußballlegenden. Hört bitte rein. Sie hatte eigentlich alles richtig gemacht. Sie hatte den Mut aufgebracht, ihren gewalttätigen Partner zu verlassen. Sie suchte Schutz bei der Polizei, brachte das Verhalten des Partners zur Anzeige, wollte eine Schutzanordnung erwirken, aber half alles nichts, denn die Polizeibehörde schützte eben nicht sie, sondern ausgerechnet ihren Peiniger, erzählt ihre Mutter hier im Interview mit ABC News.
Wir sind zur Polizei gegangen, um eine Schutzanordnung zu beantragen. Ich habe diese Drohung sehr ernst genommen.
Die Polizei aber offenbar nicht. So richtig bearbeiten wollte man ihre Anzeige auf der Polizeistation erst nicht.
Sie schickten uns von einem Polizisten zum nächsten, schließlich zu einer Polizistin. Sie war die einzige Frau, die zu diesem Zeitpunkt im Dienst war.
Ja, aber auch die half nicht wirklich, obwohl sie eine Frau war. Sie schien die harten Vorwürfe auf die leichte Schulter zu nehmen, erzählt Rita Jechels weiter.
Das hat mich schockiert. Sie nahm mir das Telefon aus der Hand und sagte, sie werde ihn anrufen. Sie hatte keinerlei Mitgefühl, kein Verständnis dafür, was wir in diesem Moment durchgemacht haben. Wir hatten große Angst, waren angespannt, besorgt. Sie nahm das alles auf die leichte Schulter.
Jechels Anzeige wurde ausgerechnet an die Abteilung weitergeleitet, in der Maniaka selbst arbeitete und natürlich bestens bekannt war. Das war eine Abteilung, in der man unter Kollegen abends auch gerne mal ein Bier trank, sich auch sonst privat austauschte, gemeinsam lachte und eben sehr eng verbunden und vertraut war. Und das zeigte sich dann auch, als Leandri Anzeige erstattete. Anstatt ihn einzuschränken, warnten die Beamten den Kollegen sogar noch. Statt ihm die Schutzanordnung zustellen zu lassen, holten sie ihn sogar noch auf die Polizeiwache, während Baby Lee selbst noch da war.
Sie wollte ihm die Peinlichkeit ersparen, am Arbeitsplatz mit der Schutzanordnung konfrontiert zu werden.
Sie fühlte sich und war de facto auch schutzlos. Und er? Für ihn gab es keinerlei Konsequenzen, trotz seiner wiederholten Morddrohungen. Er durfte nicht nur einfach so weiterarbeiten, sondern auch weiterhin noch seine Dienstwaffe tragen, sie sogar mit nach Hause nehmen. Und da niemand ernsthafte Maßnahmen gegen ihn ergriff, setzte Maniaka sein Stalking auch noch ungehindert fort. Er verfolgte Leandri und seine Drohungen eskalierten immer weiter. Und natürlich trug er ihr nach, dass sie Anzeige gegen ihn erstattet hatte, dass sie sich gegen ihn gestellt hatte. Und er kündigte ihr an, dafür wirst du bezahlen. In den nächsten Monaten verfolgte er sie fast überall hin. Er tauchte selbst an Orten auf, die sie einst als sichere Rückzugsorte angesehen hatte. Und natürlich hatte das wiederum enorme Auswirkungen auf Leandris Psyche. Sie hatte schon immer unter Depressionsschüben gelitten. Doch aus Angst vor ihrem Peiniger, der ja offenbar mit der Polizei auch noch gemeinsame Sache machte, wurden die Schübe immer häufiger. Angst und Panik kamen dazu. Baby Lee wurde zunehmend paranoid. Sie ging nirgends mehr allein hin. Egal was sie tat, einkaufen oder zum Boxgym fahren, immer musste sie jemand begleiten. Meistens war es ihre Mutter Rita. Die letzten Monate ihres Lebens müssen die reinste Hölle gewesen sein. Immer lebte sie in ständiger Angst, eben nicht zu wissen, wann und wo Maniaka wieder auftauchen würde und ob er dann zuschlagen und seine Androhung wahrmachen und sie oder ihre Liebsten töten würde. Baby Lee Jechels wurde zum Sinnbild für das Versagen des Systems, zum Versagen des südafrikanischen Staates bei der Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt. Denn ihr Fall zeigt, dass es eben nicht nützt, sich aufzulehnen, den Peiniger zu verlassen, ihn anzuzeigen, wenn die Opfer trotzdem ihren Tätern ausgeliefert bleiben, weil eben einfach wie im Fall von Jechels keine Maßnahmen ergriffen werden, um die Gesetze, die auf dem Papier existieren, dann auch wirklich durchzusetzen. Rita Jechels klagt deshalb auch an.
I'm very, very, very angry. I'm actually very hurt as well. Because how many more
Ich bin sehr wütend und verletzt. Wie viele Menschen müssen das noch durchmachen? Es war ungerecht. Wenn man sofort gehandelt hätte, hätte sie gerettet werden können.
I feel that if they had taken action immediately, maybe she would have been saved.
Eine Schutzanordnung ist nur ein Blatt Papier, wenn sie niemand durchsetzt. Ein Täter bleibt ein Täter, egal ob er eine Uniform trägt oder nicht. Doch in Südafrika schützte das System eben nicht Leandri, es schützte ihren Mörder. Er wurde nicht suspendiert, er durfte seine Waffe behalten, er wurde nicht einmal verwarnt. Stattdessen bekam er noch einen Anruf, hey, sie war gerade hier und hat Anzeige gegen dich erstattet. Leandri war nicht nur Maniaka ausgeliefert, sie war einem System ausgeliefert, das wegsah. Und das tötet Frauen jeden verdammten Tag, sagt auch Leandris Vater.
Especially being a police officer, he's a commanding officer or somebody senior.
Gerade weil er Polizist ist, hätten seine Vorgesetzten etwas unternehmen müssen. Sie hätten ihm die Dienstwaffe abnehmen und ihn vom Streifendienst abziehen müssen, ihn in ein Büro versetzen können, wo man ihn beobachtet, dann wäre die Situation vielleicht ganz anders ausgegangen.
Doch plötzlich und scheinbar aus dem Nichts hörte die ständige Überwachung auf. Die anhaltende Bedrohung, die Baby Lee dazu gebracht hatte, sich ständig über die Schulter zu schauen, war plötzlich verschwunden, denn Maniaka, der tauchte nicht mehr auf, und das über Wochen. War er jetzt doch endlich zur Einsicht gekommen? Würde er sie jetzt endlich in Ruhe lassen? Das begann Baby Lee jedenfalls, naja, vielleicht noch nicht wirklich zu glauben, aber zumindest zu hoffen. Und diese Hoffnung wurde immer größer, je länger die letzte Begegnung der beiden zurücklag. Sie fühlte sich von Tag zu Tag sicherer. Doch dieses erleichterte Gefühl, das sich bei ihr immer mehr ausbreitete, sollte sich am 30. August 2019 dann leider als ein ziemlich trügerisches herausstellen. Wie immer in den letzten Monaten begleitete Rita Jechels ihre Tochter Baby Lee zum Boxtraining. Bulelani war zwar wochenlang nicht mehr aufgekreuzt, aber ihre Mutter wich trotzdem nicht von ihrer Seite. Einfach nur, um sicher zu gehen, erzählt sie hier im Interview mit SABC News.
So on that particular day,
ich fuhr mit ihr. Ihr Vater musste arbeiten. Bei uns war es Gewohnheit, dass wir immer wachsam sind, wenn wir unterwegs sind, ob uns jemand folgt. Denn er hatte gedroht, dass er uns nachstellt.
Und während sie im Berufsverkehr unterwegs waren, bemerkten sie einen ziemlich auffälligen weißen Mercedes, erzählt sie weiter.
Da fuhr dieser Mercedes hinter uns so dicht auf, ich ließ ihm Platz zum Überholen, weil ich mich bedroht fühlte. Der fuhr hinter uns zickzack, also fuhr ich rüber.
Und als der weiße Mercedes auf ihrer Höhe war, erkannten sie ihn, den so ungeduldig wirkenden Fahrer. Es war Bulelani Maniaka und der Schrecken fuhr ihn in die Glieder und instinktiv gab Rita Gas.
Das war der Tag, an dem es passieren sollte.
Sie hatte richtig vermutet. Bulelani gab ebenfalls Gas, überholte Rita und Leandris Auto und versuchte, ihnen den Weg abzuschneiden, ihr Auto zu blockieren.
Ich setzte zurück, versuchte zu drehen, um in die andere Richtung zu entkommen.
Aber der Verkehr war einfach zu dicht, sie kamen nicht weiter, sie steckten fest. Panik machte sich im Auto breit, denn in diesem Moment zog Bulelani die Pistole und feuerte auf Rita.
Ich hörte nur die Schüsse. Der erste Schuss traf mich am Auge, aber in dem Moment fühlte es sich gar nicht so schlimm an. Doch dann merkte Leandra, dass auf uns geschossen wird und sie wollte, dass ich anhalte, damit sie weiterfahren kann. Ich sagte nein, das würde nur Zeit kosten. Dann kam der zweite Schuss, den spürte ich. Und dann der dritte. Es hörte einfach nicht auf. Wir fuhren weiter, bis ich merkte, dass ich schwächer wurde. Ich hatte Angst, dass ich andere Menschen in Gefahr bringe, weil ich die Kontrolle verliere. Also bin ich an den Straßenrand gefahren und habe angehalten.
Sie waren nicht sonderlich weit gekommen und nun steckten sie am Seitenstreifen fest. Hinter ihnen hielt der Mercedes. Die Tür schwang auf, ganz langsam stieg Maniaka aus, ging ruhigen Schrittes auf sie zu, die Waffe weiter im Anschlag. Die Situation war auswegslos, sie kamen nicht weg. Baby Lees Atem stockte, das Herz hämmerte bis zum Hals. Sie wusste, dass es keinen Ausweg gab, keine Flucht, und da fasste sie einen Entschluss. Ein letzter Blick auf ihre Mutter, deren Gesicht blutverschmiert. Baby Lee schossen die Tränen in die Augen. Sie richtete sich auf. Sie wollte nicht wie ein Opfer einfach sitzen bleiben. Sie war eine Kämpferin und deshalb stieg sie ebenfalls aus. Die Welt schien in diesem Moment stillzustehen. Der Wind strich durch ihr Haar, die Knie zitterten, aber sie zwang sich gerade zu stehen. Und ihr Blick traf Maniaka. Und er? Er lächelte nicht. Keine Reue. Er zögerte auch nicht. Ein Knall. Ihr Körper wurde nach hinten gerissen. Ein zweiter Knall, der Schmerz durchzuckte ihre Brust, und ein dritter, ihre Beine gaben nach. Dunkelheit. Während Autos Vollbremsungen hinlegten, Menschen entsetzt aufschrien, drehte sich Maniaka seelenruhig um, steckte die Waffe weg und ging, ohne noch einmal einen Blick auf seine Opfer zu werfen, zu seinem Wagen zurück und fuhr davon. Aber natürlich hatten die Verfolgungsjagd, die Schüsse, der kaltblütige Mord für Aufsehen gesorgt. Natürlich war die Polizei sofort verständigt worden und auch bereits am Tatort eingetroffen. Und jetzt handelten sie endlich und nahmen augenblicklich die Verfolgung auf. Fast 40 Minuten lieferten sich Bulalani und die Polizei eine wilde Verfolgungsjagd durch den dichten Verkehr. Immer mehr Polizeiautos kamen zusammen, um ihm den Weg abzuschneiden, ihn zur Aufgabe zu zwingen. Und je mehr Autos ihn verfolgten, desto rücksichtsloser wurde seine Fahrweise, bis er schließlich die Kontrolle verlor und in den Gegenverkehr fuhr und dabei zwei weitere Opfer mit in den Tod riss. Er selbst überlebte den Crash, zunächst wurde unter strenger Polizeibewachung per Luftrettung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
A member of the SAPS has been arrested after allegedly shooting and killing a 25-year-old woman in Mdantsane near East London in the Eastern Cape. The deceased is boxing champion Leandre Baby Lee Jengles. The officer is further accused of shooting the victim's mother, who's in hospital. He's currently in hospital and will appear in court on Monday.
Doch dazu sollte es nicht kommen. Bulalani musste sich für seinen Mord an Baby Lee und den Tod der beiden Menschen, die er mit in den Tod riss, nie vor Gericht verantworten.
Meanwhile, the ex-boyfriend of Leandre Baby Lee Jagels, who was arrested for her murder, has died in East London in a hospital in the Eastern Cape.
Rita Jechels überlebte übrigens wie durch ein Wunder den Angriff. Nach einigen Tagen im Krankenhaus erholte sie sich vollständig von ihren körperlichen Verletzungen, doch das emotionale Trauma, dass ihre Tochter hilflos vor ihren Augen ermordet wurde, wird sie zweifellos für immer verfolgen. Ja, eine sehr herzzerreißende Geschichte, dieser Mordfall von Leandre Baby Lee Jechels. Aber sie endet nicht mit ihrem Tod. Sie hinterlässt nämlich ein Vermächtnis. Ihr Tod bleibt als Mahnmal dafür, dass dieses System in Südafrika grundlegend reformiert werden muss. Dass Bürger, speziell aber vor allem Frauen wie sie, im entscheidenden Moment einfach nicht mehr im Stich gelassen werden dürfen. Ihr tragischer Fall legte diese eklatanten Schwächen des Systems gnadenlos offen, dass es einem Polizeibeamten ermöglichte, seine Ex-Partnerin trotz eines gültigen Schutzbefehls weiter zu verfolgen, zu misshandeln und ihr eben auch mit dem Tod zu drohen und sie am Ende dann auch zu ermorden. Leandres Schicksal zeigt überdeutlich, wo Vorschriften und deren Durchsetzung dringend gestärkt werden müssen, um zukünftiges Stalking und Gewalt frühzeitig zu stoppen, bevor sie eskalieren können. Das große Problem in Südafrika ist jedoch, das alles ist seit Jahren bekannt, das alles wird immer wieder kritisiert, aber auch nach dem Tod von Leandre passierte trotzdem nicht genug, um die Situation wirklich nachhaltig zu verändern.
What our president and his political party had always
Unser Präsident und seine Partei versprechen in Sachen Femizid ganz viel, aber das bleibt letztlich immer nur Gerede, schöne Worte, aber es passiert einfach nichts.
Und damit ist und bleibt Leandre Jechels Fall leider kein Einzelfall. Sie war und ist eine von hunderten Frauen, die jedes Jahr in Südafrika von Männern ermordet werden. Frauen, die sich aus toxischen Beziehungen befreien wollen und dafür mit dem Leben bezahlen. Frauen, die Schutz suchen und im Stich gelassen werden. Ihr Kampf endete am Straßenrand, doch für viele andere Frauen in Südafrika geht er weiter, noch heute, jeden Tag. Baby Lee hätte, wie so viele andere Frauen, gerettet werden können. Und sie ist nicht die letzte, die man hätte retten müssen.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.